So, herzlich willkommen zur aufgezeichneten Zentralübung vom oder für den Freitag, den 30.05.2014. Ich begrüße Sie alle, sofern Sie hier zuhören. Wir werden einfach weitermachen mit unseren Überlegungen zu Java. Wir haben ja das letzte Mal in die groben Zusammenhänge eingeführt, wie zum Beispiel hier Java als Programmiersprache. Da haben wir unterschieden zwischen imperativen und deklarativen Sprachen zunächst. Haben gesagt, diese deklarativen spielen jetzt für uns keine so große Rolle. Bildschirmpräsentation sollte ich vielleicht auch mal noch machen ab aktueller Folie. Zeigeroption, okay. Haben also gesagt, im Grunde genommen bewegen wir uns jetzt auf jeden Fall hier in diesem Ast. Und dann haben wir gesagt, gibt es prozedurale Sprachen und objektorientierte Sprachen. Und objektorientierte Sprachen, das war das, was wir hier ins Auge fassen mit Java. Dann haben wir gesagt, gut, es gibt compilte Sprachen und Virtual Machine basierte interpretierte Sprachen. Dazu gehört Java eben auch. Und das ist halt auch einer der Vorteile, weil diese .class-Files, diese interpretierbaren Files auf der jeweiligen Implementierung, auf der systemspezifischen Implementierung der Java Virtual Machine überall lauffähig sind. Also auf Mac OS, Linux, Windows und so weiter. Ja. Dann haben wir gesagt, unser Modell von dem Speicher, auf dem letztendlich unsere Programme operieren, ist, dass die sowas haben wie Zellen. Diese Zellen haben Nummern und die können Namen haben. Und diese Zellnamen, das ist das, was wir als Variablennamen später benutzen. Sie können einen Inhalt haben. Das ist also ein sehr sozusagen ein sehr simples Modell. Wir wissen zum Beispiel, in der Realität hat eine Integerzahl eine andere Zellgröße als eine 32-Bit-Fließkommazahl, aber das wollen wir im Moment mal vernachlässigen. Dann haben wir gesagt, in unserem Speicher liegen Daten und Programmanweisungen zusammen, allerdings in verschiedenen getrennten Bereichen, aber konzeptionell ist es sozusagen ein adressierbarer Raum. Und wir haben auch gesagt, Programme laufen Schritt für Schritt ab. Das war das, was wir im Prinzip unter imperativer Programmierung verstanden haben wollten. Ja, also Schritt für Schritt wird dem Rechner Anweisung für Anweisung erklärt, was in dem System passieren soll. Ja, dann haben wir gesagt, okay, es ist vielleicht nützlich, Gruppierungen von diesen Anweisungen vorzunehmen, die dann unter einem Namen immer wieder aufrufbar sind. Hier hatten wir dieses etwas künstliche Beispiel der Selbstsummierung und Quadrierung. Wir sehen also, ohne hier schon auf die Details eingehen zu wollen, dass wir eine Eingabegröße haben. Jetzt wird Schritt für Schritt irgendetwas gemacht, und zwar unter Einbeziehung dieser Eingabegröße, und dann wird eine Ausgabegröße erzeugt, die dann als Resultat dieser gruppierten Sequenz zurückgegeben wird. Und je nachdem heißen die Dinge eben Prozeduren, Funktionen, Methoden, Subroutinen und so weiter. Wir werden die hauptsächlich hier unter dem Namen Methoden kennenlernen. Und wir haben gesagt, das hat also eine ganze Menge von Vorteilen. Ja. Und ein weiteres wichtiges Element bei imperativen Programmierungen ist, dass der Kontrollfluss wechseln kann, dass man also sozusagen hier eine nach der anderen die Anweisungen abarbeitet, um dann hier an dieser Stelle, wo hier jetzt dieser Aufruf dieser Prozedur, dieser Methode, dieser Funktion, wie auch immer Sie das nennen wollen, dieser gruppierten Menge von Anweisungen geschieht, dass hier dann der Kontrollfluss in diese Codestelle, wo diese Prozedur definiert ist, springt, dort abläuft und dann wieder zurückspringt. Okay? Und das haben wir also auch gesehen. Und dann haben wir, was relativ wichtig jetzt für uns wird, das Konzept der objektorientierten Programmierung kennengelernt. Und bei objektorientierter Programmierung war es so, auch das haben wir schon besprochen, dass wir nicht nur sozusagen Funktionalität, also Mengen von Anweisungen unter gewissen Namen haben, wie vorher diese Prozeduren, sondern dass wir Daten und Funktionen zusammengruppieren in sogenannte Objekte. Okay. Und diese Objekte modellieren somit den Zustand und das Verhalten von Objekten der Anschauung. Das muss nicht unbedingt die physikalische Welt sein. Das kann also auch Abstraktionen beinhalten, Bruttosozialprodukt, ein Button, eine Person bei Facebook, was auch immer. Ja? Und den Zustand, den wollen wir durch eine Menge von in der Regel Variablen kodiert wissen, die nennen wir dann auch Felder. Und das Verhalten soll durch Prozeduren, Funktionen, wie auch immer Sie die nennen wollen, kopiert sein, die wir hier Methoden nennen wollen. Okay? Und die Methoden sollten idealerweise hauptsächlich auf den Feldern des Objekts arbeiten, kann aber auch natürlich Ausnahmen geben, das werden wir sehen. Dann haben wir zwei ganz, ganz wichtige Begriffe eingeführt, nämlich die Klasse als einen Bauplan für Objekte, ja, und die Objekte sind dann Instanzen dieser Klassen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Bauplan für ein Haus. Von diesem Bauplan können Sie 5 Häuser bauen, ja, und diese 5 Häuser sind dann die Objekte, die instanziiert wurden von diesem Bauplan. Und wir hatten gesehen, es gibt also eine ganze Menge, da komme ich gleich noch drauf zurück, eine ganze Menge von Parallelen zwischen Java-Klassen und Objekten und dem, was wir in den Datenbanken kennengelernt haben. Also Klassen waren eben Baupläne, die einfach nur sagen, was gibt es für Felder und was gibt es für ein grundsätzliches Verhalten. Und dann konnten wir von dieser Klasse jede Menge Objekte erzeugen, also Instanzen. Und dann haben wir gesagt, dieser Bauplan entspricht bei den Datenbanken im Prinzip der Tabellenstruktur, ja, und die Instanzen entsprechen den Zeilen, also den Tupeln in der Datenbank. Ja. Und was der Schlüssel bei der relationalen Datenbanken war, das ist in gewisser Hinsicht der Variablenname hier nachher in Java. Ja. Genauso gibt es eine Entsprechung des Typs im relationalen Entwurf zum Typ der Felder. Ja. Also Felder sind hier zum Beispiel Name, Rang und Raum, genau wie hier Name, Rang und Raum. Ja. Und die Typen sind entsprechen sich in gewisser Weise. Ja, da werden wir aber noch sehr viel genauer drauf zurückkommen. Und das hier ist ein sogenannter Konstruktor, mit dem man durch den beim Aufruf von new sozusagen diese Objekte instanziert, in Datenbanken quasi eine neue Zeile, ein neues Tupel einfügt. Also sehr grob. Ja. Interessant ist, dass das Verhalten, was jetzt durch diese Methoden kodiert wird, also das, was Objekte tun können, dass das keine Entsprechung in Datenbanken hat. Das heißt, Datenbanken sind rein dazu da, zunächst mal, um Daten aufzunehmen und wieder Anfragen auf diesen Daten zu beantworten, also Daten wieder auszulesen. Objektorientierte Programmierung geht darüber hinaus, indem es den Objekten auch ein Verhalten gibt. Ja? Und jetzt hatten wir hier uns ein Beispiel angesehen für so einen Bauplan und das war die Klasse Fahrrad, die zum Beispiel Geschwindigkeit, momentane Geschwindigkeit oder den eingelegten Gang als Felder kodiert, ja, und eine ganze Menge von Verhaltensweisen kodiert, also zum Beispiel für den Gangwechsel, der von einem aktuellen Zustand auf einen neuen Wert gesetzt werden kann. Wie gesagt, diese Befehle werden wir noch genauer anschauen. Oder zum Beispiel Speed Up, was einfach das Fahrrad beschleunigt. Ja, und das sind also typische Verhaltensweisen, die man mit Fahrrädern machen kann oder die Fahrräder selber haben. Das kommt ganz drauf an, wie Sie das sehen möchten. Ja, und das hier sind halt die Fields und das hier sind die 4 Methods, die unsere Klasse hat. Ja. Und jetzt können wir diese Klassendefinition also nehmen, um, wie vorhin angesprochen, Instanzen, also Objekte zu erzeugen. Hier zum Beispiel zwei Stück. Zunächst mal deuten wir hier mit dieser Zeile an, dass wir ein Fahrrad erzeugen wollen. Das heißt, unser neues Objekt soll von der Klasse Fahrrad sein, den Namen Bike1 tragen und dadurch entstehen, dass wir diesen New-Operator in dieser Weise, das werden wir noch genauer kennenlernen, hier auf Fahrrad anwenden. Ja, also in gewisser Weise ist das Abschreiben eines oder das Erzeugen eines Fahrrades nach diesem Bauplan. Ja, also im Prinzip ist das der Bauplan und das ist sozusagen die Fabrik, die uns jetzt ein neues Fahrrad herstellt. Ja, und das ist Bike 1, das hat halt diesen Variablennamen, das ist Bike 2. Und jetzt kann ich auf Bike 1 und Bike 2 diese Methoden anwenden und das geschieht hier mit diesem Punktoperator und kann dann zum Beispiel Bike 1 beschleunigen oder Bike 2 beschleunigen oder Bike 2 später nochmal beschleunigen. Also das sind alles Anweisungen, die wie üblich in der imperativen Programmierung von oben nach unten eine nach der anderen ausgeführt werden. Ja? Und das ist im Wesentlichen auch schon der Kern von objektorientierter Programmierung. Das heißt, auch bei objektorientierter Programmierung wird es einen Entwurf geben, der im Grunde genommen recht analog zum Entity-Relationship-Diagramm ist. Meistens wird man hier allerdings mit UML arbeiten, Unified Modeling Language, die bisschen andere Konstrukte hat. Aber das Klassendiagramm von UML ist sehr vergleichbar auf eine gewisse Weise mit dem Entity Relationship Diagramm. Das heißt, auch hier muss ich mir sozusagen überlegen, was sind die Entitäten und Beziehungen, die können wir nachher noch hier auf eine etwas indirektere Art auch kodieren. Aber auch Beziehungen könnten Klassen sein, im Grunde genommen. Ja? Gut. Diese Sache haben wir uns schon angeschaut. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte beim objektorientierten Programmieren ist die sogenannte Vererbung. Und das hatten wir bei den Datenbanken auch schon. Das war bei den Datenbanken dieses is-Konstrukt, was wir in den Entity-Relationship-Diagrammen in Form von is-Abstraktionsbeziehungen verwenden konnten. Und diese Vererbung ermöglicht es uns, Hierarchien von Klassen aufzubauen, die nach unten ihr Verhalten vererben. Also ein Beispiel wäre jetzt unsere Klasse Fahrrad, die wir hier haben. Jetzt mal zum Beispiel nur mit drei Methoden statt der vier. Und jetzt können wir sagen, dass diese Klasse Fahrrad ihre Verhalten und ihre Felder vererbt an spezialisiertere Varianten von Fahrrädern, also ein Mountainbike oder ein Rennrad oder ein Tandem zum Beispiel. Ja. Anders gesagt, ein Mountainbike ist halt eine Spezialisierung eines allgemeinen Fahrrades und fügt bestimmte Felder oder bestimmte Verhaltensweisen hinzu. Ja. Also nehmen wir mal an, dass ein Fahrrad allgemein jetzt keine Methode hätte, um die Sitzhöhenverstellung zu bewerkstelligen. Für ein Mountainbike ist das aber natürlich was ganz, ganz Wesentliches. Ja. Genauso wie es für ein Rennrad ganz wesentlich ist, welche Reifen man aufzieht. Und hier zum Beispiel das Aufziehen von Rennreifen sicherlich nur für ein Rennrad Sinn macht. Ja. Und dementsprechend gibt es also Felder und Verhaltensweisen, die typisch und speziell für diese sogenannten Unterklassen, diese spezielleren Klassen sind. Und es kann auch sein, dass diese spezielleren Klassen ein Verhalten der Oberklasse überschreiben. Das werden wir später noch kennenlernen. Also Vererbung ist im Wesentlichen die Ermöglichung von abgeleiteten, spezielleren Klassen, die das gesamte Field- und Method-Inventar der Oberklassen erben. Und das wird in Java jetzt zum Beispiel durch das Schlüsselwort Extends ausgedrückt. Das heißt also, ich kann mir aus unserer vorherigen Definition von Fahrrad so aussah, ja, hier über das Schlüsselwort Class, den Klassennamen und die geschweiften Klammern eine Gruppierung erzeugt und innerhalb dieser Gruppierung oder dieses Blocks, wie der auch genannt wird, kann ich jetzt hier meine Methoden und meine Felder deklarieren. Und mit diesem Extend kann ich jetzt zum Beispiel mein Rennrad definieren, Klasse Rennrad, die abgeleitet ist von dem allgemeinen Fahrrad und irgendwelche zusätzlichen Felder und Methoden einführt, die das spezielle Verhalten von Rennrädern kodieren. Diese Doppelstriche bedeuten einen Kommentar. Also das sind einfach nur Kommentare, die Sie in den Programmcode reinschreiben können. Jetzt gibt es noch eine Geschichte in Java, die in diesem Feld von Klassen und Objekten noch eine Rolle spielt. Und das sind die sogenannten Interfaces. Ja? Wenn Sie eine Klasse definieren, also wie jetzt hier zum Beispiel die Klasse Fahrrad, dann müssen Sie für jede Methode, jedes Verhaltenselement von Fahrrad, auch eine explizite Implementierung als Folge von Programmanweisungen angeben. Ja? Wenn Sie lediglich festlegen wollen, dass etwas ein bestimmtes Verhalten unter einem bestimmten Namen zur Verfügung stellen muss, sich aber nicht genau darüber äußern wollen, wie dieses Verhalten im Einzelnen implementiert ist, dann können Sie das mit Hilfe von Interfaces machen. Ja? Das heißt also, ein Interface für Fahrrad würde lediglich das Verhalten so weit deklarieren, als dass gesagt wird, dass es diese vier Methoden gibt und diese vier Methoden haben diese Eingabegrößen und ein bestimmtes Ausgabeverhalten. Hier zeigt das Schlüsselwort void an, dass überhaupt keine Ausgabe erfolgt. Also kein Return eines Wertes. Ja? Sie sehen aber, entgegengesetzt zum vorherigen Beispiel Class Bicycle, steht jetzt hier hinter diesem Abschnitt direkt der Strichpunkt. Der Strichpunkt zeigt uns bei Java das Ende eines Statements an. Ja? Jetzt fragen Sie sich sicher, wozu benutzt man denn jetzt um Gottes Willen diese Interfaces? Ich meine, wenn ich ein Fahrrad will, dann kann ich doch einfach auch eine Klasse für Fahrrad machen. Die Antwort ist, dass wenn Sie sozusagen eine Klasse definieren wollen, die von mehreren Klassen, Oberklassen abgeleitet ist, also zum Beispiel ein Fahrradverhalten erbt, aber auch ein Verhalten eines aus Metall gefertigten allgemeinen Objekts und eines Verkehrsmittels und eines, keine Ahnung, eine Geschwindigkeit habenden, wie auch immer, dass Sie das in Java zunächst nicht machen können. Das heißt, in Java hat etwas genau eine Oberklasse. Also Mountainbike hat nur eine Oberklasse und das ist Fahrrad. Wenn Mountainbike jetzt auch zum Beispiel von der Klasse Verkehrsmittel erben wollte, geht das nicht. Das geht in anderen Sprachen, also in C++ zum Beispiel, aber nicht in Java. Und das kann man aber in gewisser Weise umgehen oder emulieren, indem man jetzt ein Interface definiert für beide dieser klassenartigen Strukturen, von denen wir erben wollen und kann jetzt dann allerdings haben, dass die speziellere Unterklasse beide Interfaces implementiert, wie man sagt. Ja? Das heißt also, eine Klasse kann über das Schlüsselwort Implements entscheiden, welchen Vertrag, der durch ein solches Interface definiert wird, sie erfüllen möchte oder welchen Vertrag sie implementiert. Das heißt also, unsere Klasse Bicycle könnte jetzt dieses Interface iBicycle implementieren, indem es konkrete Implementierungen für jede der vier Klassen angibt. Ja, also Implementierungen sind Folgen von Statements, die eine solche Methode eben genau definieren. Hier könnte nämlich, das ist jetzt der Witz, eben neben iBicycle auch noch, Traffic Participant als Interface stehen, ja, oder auch noch ganz viele andere Interfaces. Das heißt nichts anderes, als dass die Klasse Bicycle sich verpflichtet, diese Verträge ein gewisses Verhalten zur Verfügung zu stellen ohne dass genau spezifiziert wird, wie dieses Verhalten denn nun implementiert ist, diese Verträge von mehreren dieser Vertragspartner, das sind dann die Interfaces, eben implementieren möchte. Extends kann aber nur eine Oberklasse dastehen. Ja, also es gibt immer genau eine Oberklasse, von der geerbt wird. Ja? Gut. Also hier ein Beispiel. Wenn wir möchten, dass ein Wal gleichzeitig ein Säugetier ist, aber auch ein Ding von der Klasse Ich kann tauchen, dann geht das nicht mit Extends, weil Wal nur genau von einer Oberklasse abgeleitet sein kann. Ja, das geht eben mit dem Schlüsselwort Extends. Das heißt, Mammal ist hier angenommen, dass es sich hier um eine Klasse handelt, genauso wie Whale. Und das ist das, was wir vorhin hatten. Das heißt, Whale ist einfach ein spezielles Säugetier, ein spezielles Mammal. Und Säugetiere sollen durch dieses sehr allgemeine Verhalten, es kann was essen und es hat eine Größe und ein Gewicht, definiert sein. Und der Wal hat jetzt möglicherweise noch zusätzliche Methoden. Ja, also wie tauchen oder Haie verschrecken, ja, Haie wegekeln. Und das geht zum Beispiel, indem wir dieses I can dive, das dann jetzt hier ein Interface ist, als im Interface nun auch deklarieren. Und dann kann Wal lediglich sagen, ich implementiere den Vertrag dieses Interfaces, also I can dive schreibt allen Klassen, die es implementieren, vor, dass sie eine Methode, ein Verhalten dive zur Verfügung stellen müssen. Und das tut Whale ja auch. Ja? Und das Gleiche kann jetzt aber auch sein, dass zum Beispiel ein U-Boot auch ein I can dive sein will. Ja? Aber gleichzeitig ist aber ein U-Boot schon ein Fahrzeug über Extends. Vehicle ist also eine Klasse und Submarine ist auch eine Klasse. Und diese zusätzliche Kontrakterfüllung, dass auch ein Unterseeboot tauchen kann, geschieht hier auch wieder darüber, dass diese Klasse dieses Interface implementiert, über das Schlüsselwort Implements angezeigt. Das heißt, Submarine muss auch eine Klasse Dive besitzen. Und das ist was, was relativ nützlich ist, um in die objektorientierte Programmierung etwas Struktur reinzubringen. Okay? So, bevor wir jetzt in Sprachdetails gehen, wollen wir uns das Ganze nochmal an einem ganz konkreten Programmierbeispiel anschauen. Ja, und dazu gehen wir jetzt hier mal aus unserem Präsentationsprogramm auf und machen mal unsere Entwicklungsumgebung auf. Ja, das hier ist ein Programm, das heißt Eclipse, und die Anleitung, wie man Eclipse runterlädt und installiert, ist also Teil des ersten Aufgabenblatts. Da ist also genau beschrieben, wie Sie jetzt dieses Eclipse und die dazugehörige Java SDK Version installieren müssen. Wenn Sie das getan haben, haben Sie erstmal ein völlig leeres Eclipse, wo jetzt also diese ganzen Beispiele, die ich jetzt hier drin habe, weil ich mir schon überlegt habe, was wir in Zukunft hier in der Zentralübung noch machen, wo diese ganzen Beispiele nicht drin sind. Ja? Und wollen wir auch mal hier nochmal dieses Projekt löschen. Ja? Und jetzt wollen wir uns einfach mal zum Programmieren ein neues Projekt anlegen. Denn das Projekt ist das sozusagen die größte Klasse hier von Einheiten, die wir hier in Eclipse haben. Also dann gehe ich jetzt hier auf File, auf New und sage, ich möchte ein New Java Project haben, dem ich einen Namen geben muss, zum Beispiel Übung 1, ja, und den ganzen Rest lasse ich hier einfach so. Ja. Es wird sicherlich so sein, das habe ich auch am Anfang schon mal gesagt, dass Sie nicht alle Funktionen von Eclipse nutzen und kennenlernen werden hier in dieser Zentralübung. Das heißt also, die Sachen, die Sie erstmal nicht interessieren, die lassen Sie auch defaultmäßig einfach so, wie sie sind. Dann können wir hier auf Finish gehen und haben jetzt hier zum Beispiel eine neue Übung 1. Ja? Wenn ich die jetzt hier oben haben will, um das Ganze einfach etwas übersichtlicher zu haben und ich will sie mit einem kleinen U benennen, dann kann ich das hier mit Refactor Rename machen und kann dem Ganzen ein kleines U geben. Dann soll die einfach nur hier oben auftauchen. Gut, klappt jetzt nicht, ist auch egal. Ja, also ob jetzt groß oder klein, ist auch für den Moment mal wurscht. So, was wir jetzt machen wollen, ist einfach mal, ohne dass wir eigentlich schon wirklich programmieren können, mal trotzdem ein bisschen programmieren und das mal versuchen, indem wir mal noch ein ganz anderes Beispiel machen. Und dieses Beispiel soll sich mal um die Blumenwiese drehen, auf der die Maya und der Willi leben. Okay? Das heißt also, ich starte mal und will eine neue Klasse machen. Das geht hier über New Class, ja? Und dann muss ich mir hier auch wieder ausdenken, wie diese Klasse heißen soll. Nennen wir sie mal kleine Biene. Wichtig ist, dass alles, was Sie beim Programmieren machen, Kommentare, Benennungen, einfach alles auf Englisch passiert. Ja? Und da gibt es auch einen guten Grund für, denn die Software, die man erstellt, soll ja weltweit nutzbar, wartbar, integrierbar und veränderbar sein. Auch hier kann ich gleich auf Finish gehen und sehe, ich habe jetzt hier eine neue Klasse erzeugt. Dieser Code der Klasse steht für jede Klasse getrennt in sogenannten .java-Files. Die finden Sie theoretisch auch irgendwo auf Ihrer Festplatte. Im Moment wollen wir mal das so handhaben, dass wir sie einfach nur hier in Eclipse sehen. Also hier unter Übung 1, das ist das Projekt, Source für Programmquellen, Default Package, weil wir kein Package angegeben haben, was das ist, kriegen wir auch noch später. Und hier sehen wir dann unsere Klasse Little Bee. Ja? Die hat auch noch hier so ein Stichwort Public davor stehen, was im Moment einfach nur andeuten soll, dass diese Klasse für jeden sozusagen benutzbar ist. Ja? Jetzt wollen wir uns mal überlegen, was zeichnet denn unsere Biene aus? Ja? Also Bienen sammeln Honig und um das, besser gesagt, sammeln Bienen Pollen, nicht Honig, sorry, sondern sie sammeln Pollen, aus denen sie dann natürlich irgendwann den Honig erzeugen. Das heißt, wir wollen ein Field haben, was uns den Pollen, den wir schon eingesammelt haben, kodiert. Und das ist einfach durch folgende simple Deklaration möglich. Das heißt, hiermit erklären wir lediglich, es soll eine Variable geben, die soll den Namen Collected Pollen haben und die soll von einem Typ sein. Was das ist, kriegen wir noch. Das ist einfach eine doppelt genaue Zahl, ja, also eine Fließkommazahl. Und Verzeihung, ich kann an dieser Stelle auch schon eine simple Initialisierung vornehmen und sagen, wenn ich hier eine deutlich kleine Biene später erzeugen soll, sie mit null gesammeltem Pollen starten. Ja? Dann wollen wir noch haben, dass Bienen zum Beispiel stechen können. Das kann ich hinkriegen, indem ich also eine Methode mache, die Sting heißt, keine Eingabegrößen nimmt und keine Ausgabegrößen. Jetzt nur mal hier, um das zu zeigen. Und das Verhalten wollen wir jetzt für den Moment immer andeuten, indem wir uns etwas ausgeben lassen. Das machen wir hier mit dieser Methode SystemOutPrintLine. Und wir sehen, hier gehen schon eine ganze Menge Felder auf, die uns assistieren wollen. Sie können aber auch einfach hier lostippen. Und ich schließe jetzt hier dieses Statement mit einem Strichpunkt ab und habe schon auf diese Weise eine Methode erzeugt. Methoden haben ihren Rumpf hier über so eine in Mengenklammern eingeschlossene Struktur. Und diese Einrückungen, die macht man typischerweise eben so, dass man direkt hier hinter der runden Klammer, in der später die Eingabegrößen deklariert werden, direkt hinten dran diese geschweifte Klammer von diesem Beginn der Methode schreibt. Was man beginnt, muss man in Java auch wieder aufhören. Und da hilft uns jetzt diese Entwicklungsumgebung auch, indem sie uns dann die zugehörigen Klammern anzeigt. Okay? Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Dann wollen wir nachher auch noch den guten Willi erzeugen. Und nehmen wir mal an, dass jede Biene auch die guten Bienen schnarchen kann. Das heißt, wir wollen auch eine Methode Schnarchen haben. Und Schnarchen machen wir im Prinzip ganz genauso, indem wir jetzt für den Moment einfach mal was ausgeben. Ja? Okay. Hier werden Sie sich jetzt wundern und sagen, ja Moment mal, Sie sagten doch, alles soll deutsch sein. Ja, die Ausgaben selber, die können natürlich in einer gewissen speziellen anderen Sprache sein, in unserem Fall in Deutsch. Nur die Kommentare und die Bezeichnungen, die innerhalb des Programms eine Rolle spielen, die sollen auf Englisch sein. Okay? Gut, jetzt haben wir also ein Field, also einen möglichen Zustand für die Biene. Dieser Zustand soll also die Menge des momentan eingesammelten Pollens sein. Und wir haben jetzt zwei Methoden definiert. Okay. Jetzt können wir uns natürlich jetzt überlegen, was können wir damit machen mit dieser neuen Klasse. Die Antwort ist, wir können sie instanziieren. Wo tun wir das? Naja, in einer anderen Klasse zum Beispiel. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Übung und sagen, wir wollen eine neue Klasse und die wollen wir jetzt einfach mal BMO nennen. Ja. Und hier machen wir jetzt eben auch ein Check bei, wir wollen eine Methode, die Public Static Void Main heißt und diese Eingabeparameter, die wollen wir defaultmäßig haben. Das heißt, unsere Klasse, die wir jetzt erzeugen, hat schon diesen Methodenrumpf hier drin. Das sind einfach, was ich jetzt hier lösche, sind spezielle Kommentare in JavaDoc, die uns jetzt nicht interessieren. Das ist einfach, wie jetzt hier schon angedeutet wird durch diesen Kommentar, ein Methodenrumpf, ein Method Stub. Ja, lösche ich hier auch mal. Und wichtig ist, dass diese Methode, die genau so deklariert ist, für den Rechner später der Einstiegspunkt ist, an dem er sozusagen losrechnet. Ja? Das heißt also, hier kann ich jetzt meine Bienen erzeugen und kann jetzt sagen, okay, ich möchte also eine kleine Biene haben. Zuerst will ich den Willi erzeugen. Ja? Und das heißt, das mache ich, indem ich sage, ich will eine neue kleine Biene haben, ja, und dann will ich mir noch die Maya erzeugen, Little Bee Maya, das ist auch eine neue kleine Biene, und dann kann ich mit diesen neuen kleinen Bienen eben Sachen machen, ja, also ich kann zum Beispiel die Maya stechen lassen, ja, ich kann den Willi schnarchen lassen und machen, was ich noch möchte. Ja. Im Grunde genommen ist das jetzt bereits ein fertiges kleines Programm. Ja. Der Begriff Programm ist natürlich jetzt bei einer objektorientierten Implementierung vielleicht etwas anders oder etwas anders zu sehen als bei klassischen prozeduralen Programmiersprachen, wo einfach die Anweisungen von oben nach unten linear geordnet standen. Jetzt haben wir ja hier schon zwei Klassen, ja, Little B, und B Demo. Und im Grunde ist es so, dass der Programmcode bei objektorientierter Programmierung halt über Klassen verteilt ist. Das heißt, es ist halt eine Kollektion von Klassen, die sich gegenseitig im Grunde genommen aufrufen. Ja, dieses gegenseitig Aufrufen bekommen wir gleich noch. Wichtig ist, dass es einen Einstiegspunkt gibt, nämlich diese Methode. Und die hat halt immer diese Deklaration, der Rechner steigt hier mit der ersten Anweisung ein. Ja, und jetzt kann ich also das Ganze hier starten, indem ich zum Beispiel einfach hier auf diesen grünen Run-Knopf drücke, ja, und vorher muss ich saven, okay, nehmen wir an, das hätte ich getan, und das ist jetzt das, was rauskommt, das heißt, unsere Systemausgaben hier Peaks und Schnarch, ja, das sind einfach die Sachen, die hier durch diese beiden Methoden erzeugt werden. Ja? Und so mal schauen, wo wir das haben. Hier, genau. Okay. Um nochmal zu schauen, stechen haben wir hier definiert, gibt einfach Peaks aus und schnarchen gibt Schnarch aus. Und das finden wir jetzt, sorry, finden wir hier auf der Konsole. Ich hoffe, dass man die auch hier hinziehen kann. Nein, kann man nicht. Na gut, in den neuen Versionen von Java ist von Eclipse ist das halt einfach ein bisschen anders. Mal schauen, ob ich das irgendwo hin attachen kann. So, mal schauen. Nein, close will ich es nicht. Ich will es einfach hier unten anpappen. Okay, show console, clear console. Okay, kriege ich jetzt auch nicht so richtig hin, wo, dass man das irgendwie hier, normalerweise hat man das hier unten. Das werde ich dann noch konfigurieren. Gut, das können wir jetzt also zumachen und ich kann das jetzt also auf jeden Fall ständig neu starten. Und was passiert ist, wir steigen immer hier ein, wir erzeugen uns einen Willi, eine Maya, lassen die Maya stechen und den Willi schnarchen. Okay, das ist immer das, was hier rauskommt. Ah, jetzt ist es ja automatisch unten. Schön, prima, alles klar. Gut, jetzt haben wir ja gesagt, Klassen rufen sich auch gegenseitig auf. Jetzt wollen wir da mal ein bisschen weiter tunen. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir wollen auch eine neue Klasse haben, die Blumen definiert und von denen die Bienchen dann ihren Pollen sammeln können. Und diese Blume, die da wollen wir jetzt haben, dass wir eine Menge von Pollen haben, die in der Blume im Moment noch drin ist. Ja, die soll irgendwas sein, kümmern wir uns jetzt nicht drum. Das soll der einzige Zustand sein. Und jetzt wollen wir den Bienen ermöglichen, von den Blumen Pollen einzusammeln. Das heißt, eine Klasse hat jetzt ein mögliches Verhalten, nämlich man kann von ihr Pollen ernten. Ja. Und hier wollen wir jetzt zum ersten Mal eine Eingabegröße haben, nämlich wir wollen, wie viele wir denn, wie viel Pollen wir wirklich haben wollen. Ja, wir sehen noch gleich, wie wir das aufrufen und wollen jetzt einfach das Verhalten implementieren. Das heißt, wenn die Biene später how much viel Pollen erntet, dann ist klar, dass die Menge von Pollen, die später noch drin ist in der Blume, halt um diesen Betrag abnimmt. Ja, das heißt, amount of pollen wird sich einfach, der neue Wert von amount of pollen wird sich aus dem alten Wert ergeben, minus der Menge, die jetzt geerntet wird durch die Biene, ja. Und Sie sehen schon, wir haben hier einen Rückgabewert, den müssten wir nicht haben, wir könnten hier also auch void schreiben und es dabei belassen. Wir könnten aber auch diesen neuen Wert an die aufrufende Stelle zurückgeben. Das können wir später auch noch einfügen. Ja. Hier sehen wir schon eine etwas andere Anweisung als nur die, die auf dem System Log was ausgibt. Besser gesagt auf der Konsole, nicht im System Log. Das ist jetzt eine, die eine Zuweisung realisiert. Das heißt, hier greifen wir auf unser Feld Amount of Pollen innerhalb der Methode, innerhalb der, des Objekts, sollte ich sagen, zurück und ändern den Wert dann dahingehend, dass wir den alten Wert nehmen und davon how much abziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum das Feld der, des Objekts und nicht das Feld der Klasse. Naja, das ist lediglich ein Bauplan. Wenn wir uns nachher eine Menge von Blumen bauen, hat jede Blume ihr eigenes Feld Amount of Pollen. Ja? Sie können das auch anders realisieren, indem Sie Felder bei den Klassen platzieren, aber das kriegen wir später auch noch. Ja? Das heißt, bauplanmäßig ist jeder Blume das Verhalten gemein, also jede Blume hat praktisch dieselben Methoden, aber die Felder sind für jedes Objekt eigene Felder. Das sehen wir noch später, wie das im Speicher realisiert ist. Ja. Und jetzt können wir uns sozusagen dieser Blumen bedienen und können jetzt also hier oder an einer anderen Stelle jetzt also eine Blume, keine Ahnung, Flowerly erzeugen, ja, oder nennen wir es Flower 1, ja, um da ein bisschen konservativer zu sein. Und das ist also eine neue Blume, ja, können wir haben, sehr schön. Und dann können wir sagen, dass die Maya nun von dieser Blume ernten soll. Ja. Jetzt hat Maya aber natürlich dafür noch keine Methode. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einfach auf diese Methode Harvest Pollen zugreifen will, klar, kann ich hier machen und kann sagen Flower Harvest Pollen, ja, und zwar, keine Ahnung, 30, ja, dann kann ich das machen, aber im Grunde genommen wird hier, Flower 1, ja, also wir sehen schon hier Fehler, werden uns hier an dem Rand mit so einem roten X gekennzeichnet. Flower gibt's nicht, es gibt nur Flower 1. Ich kann also auf diese Methode dieses Objekts Flower 1 schon zurückgreifen, aber Sie sehen, da passiert irgendwie nicht viel damit. Ja, also das wird halt geerntet, aber es kriegt eigentlich niemand. Es ist sozusagen so ein bisschen im Off. Das heißt also, ich muss bei einer Biene sagen, wie erntet denn eine Biene den Pollen? Und das ist jetzt auch wieder ein Verhalten einer Biene. Also die Biene erntet Pollen, ja, und zwar tut sie das von einer Blume F, ja, nennen wir sie mal. Und hier sehen wir schon, diese Eingabegröße muss nicht einfach nur immer irgendein Zahlenwert sein, sondern es kann auch eine Referenz, wie wir sehen werden, auf ein anderes Objekt sein, in dem Fall ein Objekt F, was ein Blumenobjekt ist, von dem wir später ernten wollen. Und wie viel soll das sein? Naja, gut, nehmen wir erstmal wieder eine lokale Variable, Amount, und jetzt sollen wir hier von der Blume ernten. Ja? Jetzt F.harvest Pollen, und zwar, keine Ahnung, 10. Ja? So. Jetzt, wenn wir das so machen, haben wir aber einen Fehler. Warum? Können wir nachschauen, was das für ein Fehler ist. Wir sehen, diese Methode Harvest Pollen gibt einfach nichts zurück. Ja? Man erntet zwar was, aber die Pollen werden sozusagen weggeschmissen. Und was wir eigentlich haben wollen, ist, dass diese Pollen an den zurückgegeben werden, der diese Methode aufruft. Das heißt, wir machen hier einen Rückgabewert, double, und sagen, wir geben diesen neuen Wert oder diese Menge, how much, geben wir zurück. Ja? Das ist jetzt, also so können wir das jetzt hinkriegen, dass die Bienen, ja, hier, dass die Bienen hier von der Blume den Pollen auch wirklich kriegen. Das heißt, wir haben hier eine lokale Menge Pollen, die einfach hier durch eine neue Variable kodiert ist. Und der wird das zugewiesen, was durch den Erntevorgang von der Blume zurückgegeben wird. Deswegen brauchen wir auch irgendeinen Hinweis auf diese Blume. Also irgendeine Eingabegröße, die uns sagt, wir wollen von einer bestimmten Blume den Pollen sammeln. Ja? Und natürlich müssen wir dann auch diesen Pollen-Amount, den wir gesammelt haben, unserer Menge von gesammelten Pollen hinzufügen. Also wir müssen unser Field Collected Pollen ändern, indem wir dazu den Amount dazu addieren. Ja? Und wir können noch irgendwie eine Ausgabe machen, die uns sagt, dass es auch wirklich ausgeführt wurde. Einfach nur, um das zu sehen. Hi, da habe ich so schön so viel Pollen gesammelt. Ja? Und hier zum Beispiel müssen wir also wie jede Anweisung mit einem Strich abschließen. Und hier haben wir jetzt ein spezielles Konstrukt. wo wir also hier erstmal einen String haben und dann eine Zahl, einen Zahlwert, der dann automatisch hier in Strings umgewandelt wird und hier wieder ein String. Vorher hatten wir halt hier nur als Ergebnis, als Argument ein String. Das ist im Grunde genommen auch hier so, denn das, was jetzt hier markiert ist, ist auch wieder ein String. Ja? Und jetzt kann ich das natürlich auf die Spitze treiben, indem ich mir zum Beispiel ja, das zum Thema Pollen.
Entschuldigung. Indem ich mir hier eine zweite Blume mache. Ja. Also erstmal will ich jetzt, dass meine Maya von dieser ersten Blume erntet. Ja. Also diese Anweisung war ja noch aus unserer unsinnigen vorherigen Implementierung, wo der Pollen quasi weggeschmissen wird. Das wollen wir also nicht. Sondern wir wollen jetzt das Maya collect Pollen, das können wir hier auch einfach auswählen, ja, von unserer Blume. Und jetzt müssen wir hier eine Blume angeben. Das ist hier unsere spezielle Blume, unser spezielles Objekt, Flower 1. Ja. Können wir eine neue Blume machen und Maya jetzt auch von dieser Blume sammeln lassen, ja, und so weiter und so fort. Ja. Also die hier erzeugen wir lauter Blumen und dieselbe Maya sammelt über ihr Verhalten Collect Pollen von den Blumen Pollen eben ein. Ja? Das ist also was, was uns auf jeden Fall hier nützlich ist. Ja? Gut. Okay, das ist es für den Moment mal. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben noch andere Insekten auf unserer Wiese. Ja, wir kennen das auch von der Biene Maya. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch die böse Hornisse. Ja, Angry Hornet. Und jetzt wollen wir den Bienen erstmal noch ein Verhalten geben. Wir wollen, dass die Bienen fliegen können. Ja. Fly, gut, ja, gut, lassen wir es mal dabei, wenn die Bienen auch fliegen, naja, gut, können wir machen, dass die Bienen fliegen, okay, können wir auch wieder was ausgeben lassen, System out print line, ja, okay, jetzt, nehmen wir mal an, die Hornissen haben eine andere Art zu fliegen, ja, nämlich fly fast, ja, weil die besonders schnell fliegen können. Das ist dann etwas anderes Verhalten. Auch hier wieder stellvertretend durch unsere Ausgabe quasi umgesetzt. Ja. Normalerweise würde hier natürlich was Sinnvolleres stehen, ja. Und die Bienen machen halt mega Brumm statt die Hornissen, ja? Gut, das soll das hier sein, ja? Und nehmen wir mal an, wir haben auch noch dicke Fliegen, Fruchtfliegen, Quatsch, oder Schmeißfliegen, ja? Können wir also auch hier wieder, uns eine neue Klasse bauen und nennen das Ding Fat Fly, ja? Und Fat Flies haben natürlich die Eigenschaft, dass sie irgendwie ekliges Zeug fressen können. Ja, machen wir das auch mal noch. Sorry, die Modifier brauchen wir nicht. Void eat rotten food. Ja, und Sie sehen schon, wenn Sie sprechende Namen vergeben für Ihre Methoden und Felder, ist es in Java hier in dieser speziellen Groß-Kleinschreibungskonvention, die einfach sehr schlau ist, die man verwenden soll. Ja. Auch hier wieder durch eine Ausgabe, System out, Printline, lecker verdorbenes Gemüse. Ja, gut, okay. Okay, prima. So, sehr schön. Das können wir auch speichern mit Control S und können uns jetzt natürlich auch ein paar Fliegen erzeugen, ja, wie Puck. Ja, zum Beispiel, sorry, habe ich hier falsch hingeschrieben, fatfly puck gleich new fatfly und wir können puck eat rot food machen lassen, ja. Und wenn wir das ausführen, sehen wir errors exist, okay, proceed, angry hornet, fly fast, was haben wir hier falsch gemacht? Okay, return type is missing, ja klar, ich will einfach, dass nichts zurückgegeben wird von dieser Methode, ja, control add, dann sollte das, falsch rum, natürlich public void. Aber public können wir uns sparen. Wie gesagt, das ist ein sogenannter access modifier. Für den Moment reicht uns einfach void. Ja? So. Ist schön, danke. Und jetzt sehen wir hier schon, da hat einiges Neues stattgefunden. Machen wir nochmal run. Das heißt also, hier schnarcht der Willi, ja, die Maya sticht. Das haben wir hier oben. Ja, die Maya sticht, der Willi schnarcht, Maya sammelt jeweils 10 Milligramm Pollen und nachher frisst die Fliege Puck auch noch was. Ja. Angry Hornet wollen wir auch nicht zu kurz kommen lassen. Angry Hornet, weiß nicht, wie die auch immer heißt. Ja, bei der Biene Maya nennen wir sie Horst. Angry Hornet, ja. Ups, natürlich New Angry Hornet. Und Horst wollen wir mal mega brummen lassen. Ja. Das können wir also so realisieren. Und auch dann sehen wir, Horst macht mega brummen. Super. Jetzt ist das Ganze ja relativ lose. Ja. Also was wir sicherlich intuitiv sehen, ist, dass alle drei Insekten, die wir hier haben, also die Bienen, ja, die Hornissen und die Schmeißfliegen, das sind natürlich alles Insekten, die fliegen können. Ja. Und was wir sicherlich machen können, ist, sie von einer Klasse abzuleiten. Also ich kann jetzt natürlich, hier bei meinen kleinen Bienen habe ich jetzt eine Methode Fly, ja, die nennen wir das Ganze mal Fly Slow, ja. Und dann müssen wir das natürlich gut, wir müssen es nicht machen, nicht hier noch ändern, weil wir es hier natürlich nicht verwandt haben. Also das kann ich machen. Jetzt kann ich sagen, meine Fliegen, die sollen auch langsam fliegen können. Ja, dann mache ich hier eben void, fly slow und so weiter. Ja, und genauso die Hornissen. Ja, das müsste also bei all meinen fliegenden Insekten diese Klasse fly, diese Methode fly slow implementieren. Das will ich aber nicht machen. Ich will was Clevereres machen, nämlich ich will eine Oberklasse definieren, die mir es ermöglicht, alle fliegenden Insekten sozusagen zusammenzufassen. Ja, das ist also eine neue Klasse. Die nennen wir mal Flying Insect. Ja, und in dieser neuen Klasse will ich meine Methode Void Fly Slow drin haben und da will ich wieder was ausgeben lassen, System out, Printline und das ist das, was wir vorher schon hatten, ja, dass ich das ausgeben kann. Okay, jetzt will ich, dass also alle diese fliegenden Insekten ein Flying Insect sind. Naja gut, ganz einfach. Also wir können die Little Bee ein Flying Insect sein lassen, indem wir hier extend Flying Insect hinschreiben. Ja. Im Prinzip ist es dann auch nicht mehr nötig, in Biene die Methode nochmal zu deklarieren. Wir haben die ja schon in unserer Oberklasse. Ja. Die Hornet soll auch ein Flying Insect sein. Ja. Genauso wie die große Fliege, Schmeißfliege. Ja. Und dann können wir diese ganzen, obwohl die jetzt hier die Methode Fly Slow überhaupt nicht implementieren, aber sozusagen von der Oberklasse vererbt bekommen, können wir nachher auch dann drauf zugreifen. Das heißt, jetzt haben auch unsere Hornissen die Möglichkeit, schnell und aber auch langsam zu fliegen. Ja? Weil sie das ja von der Oberklasse geerntet haben. Puck kann langsam fliegen, ja, fly, slow, ja. Und genauso die Maya kann auch langsam fliegen. Okay? Und das kann man auch wieder ablaufen lassen. Ich will das immer safen. Jetzt sehen wir hier, zuerst fliegt Horst schnell, macht Megabrumm, dann entscheidet er sich, danach langsam zu fliegen. Bzzz. Puck fliegt auch langsam. Bzzz. Und Maya fliegt auch langsam, macht dasselbe Geräusch. Bzzz. Ja? Wenn ich jetzt wollte, dass die Maya bzzum, bzzum statt bzzz macht, müsste ich hier eine eigene Version von Fly Slow implementieren, die diese in der Oberklasse gegebene überschreibt. Das wollen wir jetzt aber für den Moment mal nicht tun. Ja? Gut. Jetzt sag ich mir, naja, prima. Die Bienen und die Hornissen sind ja beides Insekten, die stechen können. Und das kann ich jetzt natürlich auch wieder machen, indem ich jetzt hier zum Beispiel wieder eine Methode Sting implementiere. Ja. Okay. Und kann halt sagen, dass ich hier wieder was ausgebe. Das kopiere ich jetzt einfach mal. Mega peaked. Ja. Bei Bienen hatten wir ja schon das Ding. Ja, also die machen nur Peaks. Die Hornissen machen halt Mega Peaks. Ja. Prima. Gut. Das kann ich haben und dann kann ich sozusagen das hier auch nutzen. Maya, das Ding und Horst, das Ding. Ja. Und alles wird mit Strichpunkt abgeschlossen und wir kriegen hier unsere beiden Stechgeschichten. Ja. Jetzt ist es so, dass ich ja vorhin gesagt habe, dass uns Interfaces dazu dienen, Verträge vorzuschreiben, die Klassen, die diese Interfaces implementieren, einhalten müssen. Und das hat gewisse Gründe, nämlich, dass wir nachher alle diese Objekte, die von Klassen instanziiert sind, die ein bestimmtes Interface implementieren, auch als ja sozusagen Objekte dieses Interfaces ansprechen können. Und da werden wir sehen nachher noch, dass das, also in der nächsten Stunde, dass das schon einige Vorteile hat. Ja, das heißt also, wenn wir das jetzt anwenden auf unser Beispiel, möchten wir, dass alle stechenden Insekten das Verhalten Sting garantieren, also diesen Vertrag erfüllen. Wie können wir das machen? Naja, ganz einfach, indem wir hier wieder eine neue Klasse erzeugen. Sie sehen, das kann man an verschiedenen Stellen hier machen. Sorry, wir wollen keine Klasse, sondern wir wollen ein Interface. Ja? Und dieses Interface soll heißen I can sting. Ja? Es ist nicht nötig, dass Interfaces immer mit I beginnen, aber es ist vielleicht keine schlechte Übereinkunft. Und jetzt will ich einfach sagen, wir haben hier void sting, ja. Und das soll was sein, was jetzt alle stechenden Insekten machen sollen. Und um das hinzukriegen, müssen wir natürlich sagen, dass Angry Hornet sich diesem Vertrag unterwirft. Implements I can sting, ja. Und genau, das ist also okay, hier, cannot reduce, ja, okay, gut, wir müssen hier das hier als public angeben, sonst funktioniert das nicht, warum, werden wir dann noch sehen, dass das also auf jeden Fall öffentlich sein muss, okay, warum auch nicht, Hornet, public, void, sting, wir werden das später noch begreifen, warum, ja. Und hier wollen wir das bei unserer Biene genauso machen. Ja, die soll also auch stechen können. Okay, public void sting. Und die soll diesen Vertrag natürlich implementieren. Implement I can sting. Also die Bienen und die Hornissen können natürlich stechen, ohne dass sie diesen Vertrag implementieren. Der Riesenvorteil ist aber jetzt natürlich, dass ich einheitlich sozusagen sagen kann, ich will einfach nur irgendjemand, der sticht, ja, und
er ist offensichtlich vom abstrakten, interfaceartigen Typ iCanSting. Den nennen wir mal SomeStinger. Wir wissen nicht, wer das denn sein soll. Ja? Deklarieren wir einfach nur mal und sagen, jetzt wollen wir haben, SomeStinger soll Maya sein. Ja? Wenn ich jetzt Maya SomeStinger Sting mache, ja? Und wir nehmen mal hier die Stiche hier einfach mal raus, ja, um es besser zeigen zu können. Was ist das jetzt? Das heißt, ich sage, ich will irgendwas haben, was einfach nur als ein Objekt dieses Interfaces dargestellt werden soll. Das heißt aber hier in der Deklaration nichts anderes, als dass SomeStinger ein Objekt irgendeiner Klasse sein kann, die ihrerseits iCanSting implementiert. Das heißt, ich verlasse mich hier darauf, dass alles, was ich als über dieses Interface ansprechen kann, auch die Methode Sting hat. Diese Methoden werden aber jetzt von den Klassen, von den spezielleren Klassen selber zur Verfügung gestellt. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt hier ausführe, ja, wird hier unten nur das normale Peaks kommen. Ja, weil wir ja wissen, Maya ist eine Biene und keine Hornisse. Ja, wenn ich jetzt sage, SomeStinger soll Horst sein, der seinerseits eine Hornisse ist, dann kriege ich hier meinen Megapeaks. Ja? Wie auch immer, ich weiß an dieser Stelle nur, ich habe etwas, das ich unter dem Namen, Variablenamen SomeStinger ansprechen kann. Und das ist etwas, was von einer Klasse ein Objekt ist, die iCanSting implementiert. Und dann weiß ich, ich kann mich auch darauf verlassen, dass diese Methode existiert. Ja, das ist sozusagen jetzt auch ein Vorteil von dieser Art Interfaces zu deklarieren, zu benutzen und hier auf diese Weise jetzt speziell auch zu nutzen. Okay, das war das und das war sozusagen einfach nochmal ein konkretes Beispiel, wie jetzt sozusagen objektorientierte Programmierung passieren kann. Dreht man nochmal einen Schritt zurück. Also die meisten von Ihnen werden jetzt sagen, ja, Moment mal, Gro. Ja, jetzt hast du hier eine ganze, ganze Menge von Sachen gemacht. Also du hast offensichtlich jetzt hier diesen Punktoperator verwendet. Du hast lauter Klammern verwendet. Du hast Strichpunkte gemacht. Du hast Zuweisungen mit ist gleich gemacht. Du hast lauter Sachen gemacht, die wir ja eigentlich noch überhaupt nicht besprochen haben. Was fällt dir denn eigentlich ein? Die Antwort ist, das ist einfach jetzt die Art, wie wir direkt dem Java-Tutorial folgend in die objektorientierte Programmierung einsteigen. Das heißt, um da nochmal drauf zurückzukommen, wir haben Klassen, wir haben Objekte und wir haben Interfaces. Und wir haben Vererbung. Das sind sozusagen die wesentlichen Ingredienzien von objektorientierter Programmierung plus das Konzept, dass eine Klasse oder die Objekte einer Klasse sowohl Zustand als auch Verhalten kapseln. Ja? Und das sehen wir hier, indem wir jetzt eben sehr viele Objekte einer Klasse erzeugen können, die zwar unterschiedliche Zustände haben, aber das gleiche Verhalten. Ja? Und diese ganzen Anweisungen, was das jetzt hier alles ist und wie man damit umgeht, das wiederum bekommen wir jetzt in den folgenden Vorlesungen noch wesentlich genauer. Gut, also lassen Sie uns mal hier zurückkehren zu unseren Folien und lassen Sie uns mal die Sprachbasics von Java eigentlich wirklich mal genau anschauen. Ja? Was hier wichtig ist, wir haben hier wieder vertiefende Literatur. Im Tutorial, ich habe leider immer noch nicht die Links geändert, aber Sie finden das auf jeden Fall auch unter Oracle Java Sun, Java Oracle.com, ist dieses Kapitel Nuts and Bolts. Ja? Hier ist also alles erklärt, was eigentlich die kleinteiligen Sprachkonzepte sind von Java, also wie wir jetzt Methoden programmieren und wie wir Felder deklarieren im Grunde genommen. Ja. Und das werden wir uns jetzt mal ganz genau anschauen. Das sind jetzt also die Unterkapitelchen, wo Sie nachlesen können, wie diese Konstrukte genau funktionieren. Nach wie vor sei Ihnen das ja auch sehr stark ans Herz gelegt, also nicht nur jetzt hier dieser Zentralübung zu folgen, sondern auch jeweils im Java-Tutorial die Dinge nachzulesen. Ja, gut, also steigen wir mal ein. Erinnern Sie sich, wir haben gesagt, eine Variable ist nichts anderes als im Grunde genommen ein Name für eine Speicherzelle. Ja. Und jetzt ist es so, dass in Java Variablen einen Typ haben. Das haben wir ja auch schon implizit die ganze Zeit irgendwie benutzt. Wir haben zum Beispiel Integer, Int, also quasi das Schlüsselwort benutzt, oder Double als einen möglichen Typ von Fließkommazahlen, oder wir haben implizit auch Strings benutzt als einen anderen Typ und so weiter und so fort. Die Klassen sind nichts anderes als Typen im Grunde genommen. Ja? Das heißt also, irgendeine Variable, wie zum Beispiel unsere Maya im vorigen Beispiel, ist vom Typ little b. Ja? Und Java unterscheidet zwei Sorten von Typen, nämlich einmal die sogenannten primitiven Typen und dann die Referenztypen. Primitive Typen sind das, was wir auch schon im Datenbankentwurf kennengelernt haben, also so Dinge wie Integerzahlen, also natürliche bzw. ganze Zahlen oder Fließkommazahlen oder Wahrheitswerte typischerweise. Und diese primitiven Typen sind in Java voreingebaut sozusagen. Ja? Und sie deklarieren eine Variable von einem primitiven Typ, indem Sie den Bezeichner, das Schlüsselwort für diesen primitiven Typ hinschreiben und irgendeinen Variablennamen, der allerdings aus guter Konvention mit einem Kleinbuchstaben beginnen sollte. Und das Ganze schließen Sie mit einem Strichpunkt ab. Das sagt nichts anderes, als dass eine irgendwo gelegene Speicherzelle in unserem Speicher jetzt den Namen A bekommt und dass in dieser Speicherzelle nachher eine Ganzzahl landen soll. Ja, das ist noch ist da überhaupt nichts reingeschrieben. In diese Speicherzelle mit dem Namen A, ja, wobei wir nicht wissen, wo die liegt. Wir wissen nicht, welche Nummer die hat, ist uns für den Moment auch wurscht, kriegen wir auch in Java nie mit. Ja. Um da jetzt was reinzuschreiben, das heißt also, um hier in diese deklarierte Variable was reinzuschreiben, müssen wir den Zuweisungsoperator benutzen. Das heißt also zum Beispiel, der neue Eintrag von A ergibt sich aus dem Wert 117. Und dann schreiben Sie 117 in diese Speicherzelle rein. Und das können wir im Grunde genommen auch als Instanzierungsvorgang auffassen, wenn Sie zum ersten Mal da was reinschreiben. Für primitive Typen ist das, unterscheidet sich das aber überhaupt nicht von dem hier als Manipulation bezeichneten Vorgang. Das heißt, Sie können natürlich jederzeit den Wert von A auch wieder überschreiben. Zum Beispiel mit dem Wert von B plus 42. Kommt halt drauf an, was in B steht. Ja, das hier ist eine Expression, ja, ein Ausdruck, der zu einem bestimmten Typ wieder evaluiert, in dem Fall zu einer Ganzzahl. Und diese Ganzzahl wird dann dem A zugewiesen. Und wenn Sie gleich auf Gleichheit testen wollen, dann nutzen Sie eben nicht diesen Gleichheitsoperator, der ist nämlich für die Zuweisung da, sondern der Gleichheitsoperator ist in Java ein Doppeltes ist gleich. Und das ist eine ganz beliebte Quelle für Fehler. Ja? Das heißt also, A gleich B testet einfach, ob in der Speicherzelle A, in der Speicherzelle mit Namen A, das gleiche drin steht, der gleiche Wert reingeschrieben ist wie in der Speicherzelle mit Namen B. Das war also für diese primitiven Typen. Ja? Das ist, wie gesagt, analog zu den Geschichten, die wir im relationalen Entwurf bei den Typen angegeben haben. Ja. Jetzt haben wir ja gesagt, Maya ist eine kleine Biene oder Maya ist vom Typ kleine Biene. Was heißt das? Maya ist eine Instanz der Klasse Little Bee. Okay? Oder in anderen Worten, Maya ist vom Typ Little Bee. Und das ist also ein typischer komplexer oder Referenztyp. Ja? Das heißt, überall da, wo Klassen ins Spiel kommen, werden wir von Referenztypen sprechen. Das heißt also, um einen Referenztyp zu definieren, ja, müssen Sie eine Klassendefinition schreiben, wie zum Beispiel Class Little Bee oder Class Bicycle oder wie hier im Beispiel Class Student. Ja. Und hier müssen Sie die Felder angeben, die nachher ein Objekt von der Klasse Student haben soll und die Methoden, das heißt das Verhalten, was Studenten haben soll. Das müssen Sie dann hier explizit implementieren. Ja. Deklarieren tun Sie das praktisch ganz analog hier zu den primitiven Typen, nur dass Sie halt statt einem Schlüsselwort für einen primitiven Typ Ihren Klassenbezeichner hier hinschreiben. Ja. Das heißt, Heiner ist also gedacht dafür, eine Instanz von der Klasse Student aufzunehmen. Und typischerweise schreiben wir auch hier wieder die Variable mit einem Kleinbuchstaben losgehend und die Klassen mit einem Großbuchstaben losgehend. Und die Instanzierung, das haben wir auch schon häufiger gesehen, wird hier mit dem Operator new erzeugt. Das heißt, new student erzeugt uns ein Objekt vom Typ Student. Und dieses Objekt wollen wir dann der Variable Heiner zuweisen. Und um jetzt unser neues Heiner-Objekt manipulieren zu können, beziehungsweise sein Verhalten, was er uns zur Verfügung stellt, nutzen zu können, das war also bei den Bienen zum Beispiel Collect Pollen oder Sting oder sonst was, benutzen wir diesen Punktoperator, zum Beispiel um auf das Feld Age zuzugreifen und dieses Feld auf den Wert 21 zu setzen, schreiben wir Heiner.age, ergibt sich aus dem Literalwert 21. Oder, das ist jetzt also Manipulation von Feldern, oder Aufrufen von Methoden ergibt sich, indem wir die gleiche Punktnotation nutzen, nur halt statt jetzt einen Feldnamen hier einen Methodennamen hinschreiben. Also Heiner gähne mal. Ja? Und Gleichheit testen wir auf Objekten, nicht hier mit diesem Doppel-ist-gleich-Operator, sondern mit einer eigenen Methode, die jedes Objekt automatisch eingebaut hat, nämlich mit der Methode equals. Ja? Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe. Das sehen wir nachher auf einer Folie noch extra. Ja? Gut. Jetzt kehren wir nochmal zurück zu unserem Speicherbild. Ja, das heißt, wir haben ja gesagt, unser Speicherbild soll aus Daten und Instruktionen bestehen. Und diese Daten haben also eine Zellnummer, das ist praktisch so eine Art Adresse, einen Zellnamen, das ist der Variablenname und irgendeinen Inhalt. So. Für die primitiven Typen ist das auch relativ klar. Ja, also wir haben eine Ganzzahl Horst, die soll gleichzeitig, wenn sie deklariert wird, auch noch den Wert 101 bekommen. Das heißt, int Horst Strichpunkt würde lediglich das zur Verfügung stellen, wobei hier noch nichts drin steht. Und wenn ich Horst gleich 101 schreibe, dann wird hier die Zahl 101 reingeschrieben. Genauso kann ich auch eine längere Zahl, also eine, die mehr so Definitionsbereich hat, das ist praktisch dasselbe, eine ganze Zahl, bloß die, da kann man größere Ganzzahlen reinschreiben, kann ich also deklarieren, Long Heiner, dann wird halt das hier reserviert und dann kann ich in der zweiten Anweisung Heiner gleich diese große Zahl reinschreiben. Ja. Wir sehen schon, dass wir haben ja gesagt, dass eine solche Zeile, also Zellnummer, Name und Inhalt praktisch das Ganze repräsentiert. In Wahrheit ist es aber so, dass komplexere primitive Typen wie jetzt dieses Long mehr als eine Zelle belegen. Ja, also wenn eine Zelle zum Beispiel 8 Bit groß ist, dann kann Heiner hier 2 Zellen beispielsweise belegen, oder wenn das 16 Bit ist. Das kommt eben ganz drauf an. Für unsere Modellvorstellung ist das für den Moment mal nicht so wahnsinnig wichtig. Ja. Das ist also klar, die primitiven Typen sind irgendwie einfach zu begreifen. Was ist denn jetzt los mit unseren Referenztypen? Ja. Was passiert, wenn wir Bicycle Bike 1 deklarieren? Nun, zunächst mal wird einfach ein Platz geschaffen für die ganzen Felder von Bike 1, aber es wird noch nichts gemacht. Sobald wir hier mit New Bicycle uns auch wirklich ein Fahrrad erzeugen, werden diese alle Fields, die dieses Fahrrad hat, hintereinander, jetzt mal konzeptionell, in den Speicher abgelegt, ja, und mit den Default-Werten schon gleich belegt. Das Gleiche auch, wenn wir Bike 2 erzeugen, passiert im Grunde genommen das Gleiche. Und jetzt können wir diese Felder hier mit diesem Punktoperator verändern. Das heißt, wir können vom ersten in den dritten Gang hochschalten. Ja, oder wir können uns jetzt ein zweites Bike erzeugen und das soll jetzt plötzlich ein Mountainbike sein und nicht mehr nur ein einfaches Bike. Das heißt, im Gegensatz zu dem einfachen Bike, was nur 3 Felder hatte, hatte Mountainbike ja noch ein zusätzliches Feld Sitzhöhe. Ja, es hatte also alle Felder, die Bike hat, aber noch Sitzhöhe zusätzlich. Ja, und wir sehen schon praktisch die Fields von Referenztypen sind ganz oft auch wieder primitive Typen. Sie können ihrerseits auch wieder Referenztypen sein. Aber das ist sozusagen die Art, wie das dann im Speicher realisiert wird. Und die ganzen Anweisungen, also dieser ganze Anweisungswust, der steht halt irgendwo anders im Speicher unter Instruktion. So, was gibt es denn jetzt für primitive Typen? Also, Byte ist ein primitiver Typ, der Zellen belegt, die 8-Bit groß sind. Short belegt eine Zelle, die 16-Bit groß ist, konzeptionell Int 32 und so weiter. Ja. Wenn unsere kleinste Zelleinheit 8-Bit ist, dann ist also ein eine Variable vom primitiven Typ Byte eben genau eine Zelle groß, Short 2 Zellen, Int 4 Zellen, Long 8 Zellen, Float wiederum 4 Zellen und Double wiederum 8 Zellen. Konzeptionell vergessen wir das, für uns ist das einfach nur eine Zelle jetzt mal. Ja. Byte ist also was, wo Sie sozusagen Binär-Ausdrücke typischerweise ablegen können. Short ist also eine kleine Ganzzahl, Int eine normal lange Ganzzahl, Long eine besonders große Ganzzahl, Float eine normal große Gleitkommazahl und Double eine besonders große Gleitkommazahl. Ja? Und da können Sie jetzt Zuweisungen machen. Also hier an Byte können Sie auch eine Zahl zuweisen, wobei diese 63 dann als 8-Bit Binärsequenz meist genutzt wird. Short können Sie eine Zahl zuweisen, Heiner, Long, Float können Sie zum Beispiel hier eine Kommazahl zuweisen. Das Komma ist hier ein Punkt in Java. Sie können das aber auch hier in dieser, in dieser Potenzschreibweise machen, indem Sie hier sagen, das ist 345.545,345534 und zwar mal 10 hoch minus 12. Und das notieren Sie hier mit diesem E minus 12. Ja. Und F zeigt einfach an, dass es sich um eine Float-Zahl handelt. Wenn Sie jetzt wenn Sie größere Exponenten wollen, also größere Zahlen oder auch sehr kleine, dann sollten Sie Double nehmen, denn hier können Sie also wesentlich mehr unterbringen. Ja. Das sehen wir hier schon daran, dass Double eben mehr Speicher zur Verfügung hat. Ja. Was sind denn jetzt die Grenzen dieser Typ-Definitionen? Naja, Byte ist 8 Bit. Das heißt, wir wissen von dem, was Herr Schlichter Ihnen über Binärzahlen erzählt hat. Das heißt, Sie können minus 2 hoch 7 bis plus 2 hoch 7 minus 1 an Zahlen da unterbringen. Also den Range von minus 128 bis 127. In 16-Bit-Shorts können Sie minus 2 hoch 15 bis 2 hoch 15 minus 1 unterbringen. Das sind diese Zahlen. In Integer minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1. Das ist diese Zahl. Und wir sehen schon, die ist gar nicht so wahnsinnig riesig. Ja, das ist im Grunde genommen 2 Milliarden 147 Millionen 483.648 bis 2 Millionen 147.000 und so weiter. Das sind also Dinge, wenn Sie Milliarden haben, müssen Sie schon ein Long nehmen. Ja, das ist dann entsprechend so. Float hat benutzt intern eine komplexere Darstellung. Deswegen also auch nur diese ungefähren Angaben. Das ist also ein Format, was möglicherweise Herr Schlichter auch mit Ihnen besprochen hat, muss uns aber nicht so wahnsinnig sehr interessieren. Das heißt, hier können Sie von plus oder minus 10 hoch minus 45 bis grob 10 hoch 38 hier kodieren, allerdings nicht mit durchgängiger Genauigkeit. Ja, das ist sozusagen eine Spezialität, da wollen wir aber nicht genauer drauf eingehen. Double ermöglicht es Ihnen schon ziemlich fette Zahlen zu kodieren, wenn Sie sich überlegen, das beobachtbare Universum hat Größenordnung 10 hoch 100 Elementarteilchen nach allem, was wir wissen, und dann ist 10 hoch 308 natürlich schon eine ziemlich große Zahl. Dann gibt es noch Boolean, ja, damit können Sie Wahrheitswerte kodieren und Boolean hat genau die Werte True oder False, kann man intern praktisch durch ein Bit darstellen und Char ist ein letzter primitiver Wert, wo Sie Characters unterbringen. In Unicode auf der 16-Bit-Basis, also alle möglichen absurden Zeichen, die Sie haben können. Ja. Das heißt also, das sind ganzzahlige Primitive Types, das sind die reellwertigen Primitive Types oder Fließkomma-Zahlen und Wahrheitswerte und hier Characters. Okay. Gut, noch ein paar mehr Beispiele. Ja, wie wir gesagt haben, wird Byte typischerweise für reine Bitmuster benutzt, also für die Binärdarstellung von 63 hier zum Beispiel. Es ist also sind also lauter Einsen. Oder hier können Sie eben, wie gesagt, kleinere Fließkommazahlen und größere darstellen. Und genauso können Sie in Characters jetzt einzelne Characters unterbringen, die Sie hier mit diesen Hochkommas einschließen. Ja? Es gibt auch spezielle Characters, wie zum Beispiel dieses Newline, das ist, entspricht einfach einem Return, ja, also einem Neuanfang der Zeile. Ja? Und boolsche Werte kann man eben entweder mit True oder False bedienen. Ja? Jetzt schauen wir uns die Geschichte mit den Referenztypen mal nochmal genauer an. Ja? Wir haben ja vorhin gesagt, die Referenztypen sind im Speicher irgendwie so abgebildet, dass die Felder irgendwie abgelegt werden als, sagen wir mal, primitive Typen, können, wie gesagt, auch ihrerseits wieder Referenztypen sein, aber nennen wir mal für den Moment an, es seien primitive Typen. Was passiert denn jetzt aber genau und warum heißen die Dinger Referenztypen? Naja, gut. Referenz heißt ja so viel wie etwas zeigt auf etwas. Wenn Sie also deklarieren, Bicycle Bike 1 und Bicycle Bike 2 und jetzt mit dieser Anweisung Bike 1 gleich New Bicycle ein Fahrrad erzeugen, dann haben Sie, wie vorhin schon gesagt, die Felder irgendwo liegen, aber das ganze Fahrrad ist ja auch ein Objekt unserer Anschauung, ja, also in Wahrheit ein Java-Object. Und dieses ganze Objekt ist jetzt, können wir uns so realisiert denken, dass es irgendeine Speicherzelle gibt, die den Namen des Objekts trägt und deren Inhalt ein Verweis auf diejenige Zelle bzw. ihre Adresse enthält, wo ab der die Felder gespeichert sind. Ja, das heißt also, Bike 1 ist ein Name für ein Fahrrad und dieses Fahrrad wird so realisiert, dass es eine Adresse ist, ab der die Felder dieses Fahrrads abgespeichert sind. Das gleiche gilt auch für Bike 2. Ja? Das heißt, hier haben wir eine Speicherzelle, die den Namen Bike 2 trägt und eine Referenz sozusagen oder ein Hinweis darauf gibt, ab welcher Speicherzelle die Felder gespeichert sind. Ja? So, wenn wir das jetzt ernst nehmen, haben wir also eine Existenz unseres Fahrrades, ja, das unabhängig ist von den Feldern sozusagen. Ja? So, wenn wir also jetzt ein Fahrrad 1 erzeugen und ein Fahrrad 2 und damit nichts weiter tun, kriegen diese Felder ihre Default-Werte, ja, 0001. Okay? Wenn wir jetzt uns anschauen wollen, wann ist denn ein Objekt gleich einem anderen Objekt? Gleich in der deutschen Sprache meint strukturgleich. Ja? Das heißt, ich kann das gleiche Hemd anhaben. Das heißt, ich habe zwei physikalisch gleiche Hemden, die das gleiche Muster haben und vom gleichen Hersteller sind, also in all ihren Eigenschaften gleich sind. Und das wird hier mit dem Java Equals überprüft. Ja? Das heißt, wenn Sie diesen Zustand hier haben und abfragen Bike 1 equals Bike 2, Equals ist eine Methode, die Boolean zurückgibt, dann wird hier dieser Boolean-Wert C true sein, ja, weil die Fahrräder strukturgleich sind. Das ist gleich, was wir als Gleichheitsoperator auf den primitiven Typen sofort verstanden haben, implementiert aber das, was wir in der deutschen Sprache mit dasselbe meinen. Ja. Dasselbe ist also das wirklich selbe Ding. Ja, das heißt also, es können zwar zwei Fahrräder total strukturgleich sein, deswegen sind sie aber noch lang nicht dasselbe Fahrrad. Ja, das heißt, Bike 1 ist ein anderes Fahrrad als Bike 2. Es hat auch eigene Felder. Ja, das heißt also, wenn ich mich frage, ist Bike 1 wirklich gleich mit dem Gleichheitsoperator Bike 2, dann wird das Ergebnis false sein. Im Grunde genommen überprüft dieses ist gleich also, ob diese beiden Hinweise auf die Zellen, ab derer diese Fields gespeichert sind in unserer Denkstruktur, ob die gleich sind. Ja, und das ist natürlich nicht der Fall. Also Bike 1 ist ein anderes Fahrrad als Bike 2. Wenn Sie jetzt den Gang von Bike 1 wechseln, wird halt einfach der Wert dieses Fields geändert. Genauso, wenn die andere Felder ändern. Ja? Was passiert jetzt, wenn ich folgende rote Zuweisung mache? Ja? Erstmal wollen wir die interpretieren. Bike 1 ergibt sich aus dem, was Bike 2 ist, aus dem Wert Bike 2. Was heißt es? Es heißt nichts anderes als Bike 2, ja, ist unser gesamtes Objekt, also der Name, unter dem wir das gesamte Objekt ansprechen. Und wir wissen, für Referenztypen ist es lediglich ein Hinweis auf die Felder dieses Objekts. Ja, also die Adresse, ab der die Felder abgespeichert sind sozusagen. Ja, das heißt, der eigentliche Wert von Bike 2 ist die Zahl 1405 oder die Adresse 1405, besser gesagt. Ja, und was passiert ist, dass wir dem Bike 1 nun statt seiner ursprünglichen Adresse, die auf seine ursprünglichen Felder zeigte, ja, 1150, weisen wir ihm jetzt die 1405 zu, die auf die Felder von Bike 2 zeigt. Ja. Das heißt nichts anderes, als dass die Felder 1405, 1406, 1407, dass die jetzt von zwei Stellen aus drauf gezeigt bekommen, nämlich von Bike 1. Bike 1 zeigt hier drauf, aber auch Bike 2. In dem Sinne habe ich also für das Objekt, was jetzt im Prinzip diese Felder hat, zwei Namen vergeben, nämlich einmal Bike 1 und einmal Bike 2. Ja, Bike 2 war vorher schon der Name dieses Objekts, in dem es hier drauf gezeigt hat. Jetzt soll Bike 1 auch noch der Name, ein zweiter Name sein. Grunde genommen. Das heißt, diese Dinge hier, die liegen jetzt plötzlich im Off. niemand zeigt mehr auf dieses Objekt, was bei 1150 mit seinen Feldern losgeht. Und das ist also was, was jetzt einfach von dem Java Garbage Collector irgendwann aufgesammelt wird und diese Speicherzellen werden zu neuen Verwendungen freigegeben. Ja? Das heißt also, ich habe an der Stelle keine Möglichkeit mehr, wenn ich mir das nicht gemerkt habe, das im Grunde zurückzuholen. Ja? Gut. Und das ist ganz wichtig, dass wir also verstehen, wie Referenztyp gemeint ist. Ja? Ein Referenztyp ist also, wie wir gesagt haben, immer ein Typ, der von einer Klasse erzeugt wird. Ja? Und Objekte dieser Klasse sind als Ganzes betrachtet nur Hinweise auf den Speicherort, wo die Felder abgespeichert sind. Ja? Das heißt also Namen für die Objekte im Grunde genommen. Okay? Da werden wir später noch genauer drauf zurückkommen. Das ist also auch ganz wesentlich für objektorientiertes Programmieren. An der Stelle wollen wir hier aufhören und wir werden dann das nächste Mal am darauffolgenden Freitag wieder physikalisch mit dieser Java-Einführung weitermachen. Wiederschauen, schönes erweitertes Wochenende.